Hallo und willkommen zu dieser, ja, persönlichen Erkundung heute. Wir nehmen uns das literarische Schaffen von M. Mehmet Ünver vor. Was wir hier haben, sind eine Bewertung seines Gesamtwerks und auch Auszüge aus seinem Roman Zingaranen Aschki.
Genau.
Unser Ziel für Sie ist es, ja, die Kernthemen und den Stil dieses Autors so ein bisschen zu entschlüsseln und zu sehen, wie sich das dann in der Geschichte dieses speziellen Romans zeigt. Okay, also packen wir das mal aus.
Richtig. Und das Spannende an Ihren Quellen ist ja diese Kombination. Einerseits haben wir quasi die Vogelperspektive auf den Autor und sein Werk.
Mhm.
Und andererseits den direkten Zoom in einen seiner Romane. Das erlaubt uns, denke ich, Muster zu erkennen und dann zu sehen, wie sie konkret literarisch umgesetzt werden. Das ist schon ziemlich ergiebig.
Absolut. Wenn wir mal auf die Werkliste schauen, die in der Bewertung drin ist, da fällt sofort eine thematische Stringenz auf. Da ziehen sich wirklich rote Fäden durch. Es ist nicht so, als würde er ständig das Genre oder die Welt wechseln, oder?
Das stimmt. Was hier faszinierend ist, schon die Titel sind oft sehr, sehr sprechend. Nehmen wir mal die sogenannte Mad-Serie. Özgür Insan, also der freie Mensch.
Ja.
Dann Vatansis, also staatenlos. Babel, also Babylon. Da spürt man sofort dieses Ringen um Identität oder vielleicht besser gesagt um Entidentifizierung. Dieses Gefühl der, ja, Zugehörigkeitslosigkeit.
Vatansis, Babel, das sind ja starke Chiffren für Heimatlosigkeit, Chaos, Entwurzelung. Klingt nach einer ziemlich, naja, düsteren Sicht auf die moderne Existenz?
Ja, wobei die Analyse nahelegt, dass Babylon bei Ünver mehr ist als nur das typische Migrantenschicksal. Es steht wohl für die chaotische, globalisierte, moderne Welt an sich. Deutschland wird da ja auch explizit genannt.
Ach, interessant.
Er hebt das Thema sozusagen auf eine universelle Ebene. Wir alle sind vielleicht in gewisser Weise Vatanesis in diesem modernen Babylon. Es ist ein universelles Exilgefühl.
Gleichzeitig aber diese, ja, insistierende Suche nach Freiheit, wie in Mad A Free Man. Eine Freiheit, die aber scheinbar immer im Konflikt steht mit der Gesellschaft, mit Machtstrukturen.
Und vielleicht auch mit den eigenen inneren Dämonen und Leidenschaften. Das scheint ein Kernkonflikt zu sein. Und diese Auseinandersetzung mit Macht, die wird ja auch ganz explizit geführt.
Absolut. Titel wie Ganime Zavaschlire, Butun Iktidala Salim durch. Also das heißt ja, Beutekriege, alle Mächte sind grausam. Das ist ja eine Ansage. Also radikaler geht's kaum. Positioniert ihn das nicht sehr stark politisch?
Es positioniert ihn sicher als kritischen Geist. Ja, als jemanden, der Machtstrukturen fundamental hinterfragt. Ob das jetzt direkt parteipolitisch ist, das lassen die Quellen offen. Aber die Haltung ist klar, systemkritisch.
Okay.
Es passt ja auch zu Tabu Hovada Learn Kitabe, was man mit Tabu, das Buch der Ausschweifung, vielleicht auch Liederlichkeit übersetzen könnte. Hier scheint er gesellschaftliche Normen und Tabus, gerade im Bereich Moral und vielleicht auch Sexualität, frontal anzugreifen.
Hm. Und dann taucht immer wieder diese Figur Singara auf in Singaran Aschke und Singara Kobunk. Was verkörpert sie denn? Sie scheint ja zentral für ihn zu sein.
Sie scheint das Remusa. Eine Person, die für eine entsprechende Zeitschrift den Permefilm Singaras Aschke 1989 veröffentlichte, ist sie ein Kernfigur bzw. ein äußerst sicherer Alisien. Sie fungiert also als Begleiter aus der intellektuellen und politischen Vergangenheit von Singara. Außerdem gibt sie auch den jungen Osia Mentorenspuren. Sie steht wohl symbolisch für das Unangepasste, das Freie, vielleicht auch das Marginalisierte. Eine Figur, die von Leidenschaften getrieben wird und sich gegen äußere Zwänge auflehnt.
Verstehe.
Hier verbindet sich dann die Freiheitssuche mit dem Thema Liebe und Leidenschaft. Eine Freiheit, die sich im Persönlichen, im Emotionalen behaupten will, sozusagen.
Vom Stil her, also wenn ich die Titel und Themen so höre, Hovagallik, Ausschweifung, Ganymed Zavaschere, Beutekriege, Vatansis, staatenlos, das klingt nicht nach leichter Lektüre. Eher nach etwas Rauem, Ungeschönten, einem harten Realismus, der auch die Schattenseiten nicht scheut.
Genau das legt die Analyse nahe. Ein Stil, der als hart, realistisch, vielleicht dunkel und ja, provokativ beschrieben wird. Wenn wir das jetzt literarisch einordnen wollen, Ünver bewegt sich damit wohl ganz bewusst abseits des Mainstreams. Ihre Quellen nennen das Grenzliteratur oder Marginalliteratur.
Literatur über Außenseiter, über das andere, wenn man so will. Gibt es denn Vergleichspunkte in der Literaturgeschichte? Die Analyse nennt ja einige Namen.
Ja, und diese Vergleiche sind ziemlich aufschlussreich, finde ich, weil sie verschiedene Facetten beleuchten. Charles Bukowski wird genannt, das passt zur Darstellung von Außenseitern, zur Rohheit, zur Beschreibung des Elends in modernen Gesellschaften.
Ja, das leuchtet ein.
John Fante, oft als Bukowskis Vorläufer gesehen, bringt die Themen Migration und Entfremdung ins Spiel.
Okay, Bukowski und Fante kann ich nachvollziehen, aber Knut Hamsun, das überrascht mich jetzt doch etwas.
Der Vergleich zielt wohl vor allem auf Hamsuns Roman Hunger ab, also diese radikale Darstellung eines Antihelden, der völlig isoliert ist und existenziell mit sich und der Gesellschaft ringt. Dieses Psychologische, die Innenansicht eines kämpfenden Individuums, das scheint eine Parallele zu sein.
Ah, okay.
Und im türkischen Kontext werden dann noch Attila Ilhan und Mehmet Erolgo erwähnt. Die sind ja bekannt für tiefgründige, gesellschaftskritische und oft von Leidenschaften getriebene Charaktere.
Also, wenn wir versuchen, ihn zu fassen, Grenzliteratur, Antihelden, Gesellschaftskritik, ist das dann auch eine Form von türkisch-deutscher Literatur?
Es berührt sicher Aspekte davon, klar. Aber die Analyse betont ja gerade, dass Themen wie Vatansis das Universelle ansprechen und eben über dieses Label hinausgehen. Man könnte sagen, Hauptkategorie ist wohl Grenz- oder Marginalliteratur.
Verstehe.
Darunter fallen dann Aspekte wie Gesellschafts- und Machtkritik, vielleicht mit anarchistischen Untertönen und eben Erzählungen über Antihelden mit starkem psychologischem Realismus.
Die Quelle stellt dann ja auch die Frage nach dem Erfolg. Wie bewertet sie das? Erfolg ist ja nicht nur Bestsellerliste, klar.
Originalität, er hat ja offensichtlich eine wiedererkennbare Stimme. Dann Konsistenz, wie die Schaffung dieses Mad-Universums zeigt, und die thematische Tiefe.
Mhm.
Dazu kommt der Mut, unbequeme Themen anzupacken und die Tatsache, dass er eine Nischenleserschaft findet und sogar bei einem US-Verlag wie Foremost Press veröffentlicht wird, das deutet ja schon auf eine spezifische Form von literarischer Anerkennung hin, auch international.
Also eher literarischer Erfolg als kommerzieller Massenerfolg.
Genau. Literarisch gesehen scheint er also durchaus eine relevante, wenn auch sicher fordernde Position einzunehmen.
Das zeichnet wirklich ein klares Bild des Autors und seiner, ja, Agenda. Und diese Themen, die wir jetzt so allgemein besprochen haben, die finden sich ja dann ganz konkret in Singeranin Aşkes wieder, nicht wahr? Und hier wird es wirklich interessant, finde ich, denn er wählt einen historischen Stoff.
Ganz genau. Der Roman spielt im 16. Jahrhundert mitten zur Zeit des Deutschen Bauernkriegs, eine Epoche massiver Umbrüche. Reformation, der Konflikt Luther gegen Münzer, soziale Aufstände.
Ja, da war was los.
Und hier sehen Sie eben, wie die zuvor identifizierten Kernthemen Ünvers eine historische Bühne bekommen.
Macht, Religion, Freiheit, Aufstand, Gerechtigkeit, Klassenkampf. Das liegt in dieser Zeit ja wirklich alles auf dem Tisch.
Exakt. Die Macht der Fürsten und auch der Kirche wird hinterfragt. Glaubenszweifel und die Suche nach, naja, wahrer Religiosität treiben Figuren um. Der Aufstand der Bauern ist ein verzweifelter Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit.
Und wie erzählt er das?
Ihre Quellen heben hervor, dass Ünvar das aus mehreren Perspektiven erzählt. Wir erleben die Ereignisse also mit verschiedenen Augen. Das vermeidet eine simple Schwarz-Weiß-Zeichnung, was bei dem Thema ja naheliegt.
Und selbst historische Figuren wie Thomas Münzer sollen ja nicht als bloße Helden oder Schurken, sondern als komplexe Menschen gezeigt werden. Klingt spannend, aber wie macht er das denn konkret? Lassen Sie uns doch mal ein paar Schlaglichter aus den Romanausschnitten nehmen, die Sie uns geschickt haben, um diese Themen greifbar zu machen.
Ja, gerne. Im Zentrum stehen ja Zingara, die als Dienstmagd auf der Feste Coburg arbeitet und sich dort ziemlich fremd fühlt. Und Matthias, ein ehemaliger Mönch.
Ah ja.
Der ist aus dem Kloster geflohen, steckt voller Glaubenszweifel und kommt nun als Schustergeselle nach Coburg. Ihre Begegnung ist sozusagen der Kern der persönlichen Geschichte.
Und um sie herum tobt dann dieser historische Konflikt? Die Brutalität der Zeit wird ja offenbar sehr deutlich gezeigt.
Ja, absolut. Zum Beispiel durch die Figur des Ritters Fritz, der als Inbegriff grausamer, willkürlicher Macht dargestellt wird. Es gibt da wohl eine Szene, in der er Matthias öffentlich demütigt, nur weil ihm die angefertigten Schuhe nicht passen.
Oh je.
Eine reine Demonstration seiner Macht vor aller Augen, auch vor Zingaras. Das illustriert natürlich die Ohnmacht der Untergebenen in dieser Zeit.
Und der Bauernkrieg selbst, ist der nur so Hintergrundrauschen?
Nein, nein, der ist sehr präsent. Die Auszüge beschreiben wohl die Folgen der Niederlage bei Frankenhausen, Münzers letzte Tage, seine Gefangennahme und Folter. Interessant ist, wie seine Motivation dargestellt wird. Ich wollte die gottlosen Fürsten bestrafen. Und auch die Schlacht selbst wird wohl ziemlich eindringlich geschildert, inklusive der strategischen Überlegenheit und, ja, Rücksichtslosigkeit der Fürstenheere.
Eine Schlüsselfigur ist ja auch Luther. Wie kommt der denn weg? Die Quellen deuten da eine ambivalente Darstellung an.
Das scheint wichtig zu sein, ja. Einerseits seine anfängliche Unterstützung für Reformen, die auch den Bauern zugute kamen, andererseits seine spätere berüchtigte Hetzschrift gegen die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern.
Die ist ja bekannt.
Schlagen wie tolle Hunde. Dieses Zitat wird erwähnt. Kudomusch köpekleri gibertir gibi. Unwer scheint hier die Widersprüche und die menschlichen, vielleicht auch politischen Abgründe historischer Ikonen aufzuzeigen. Das fordert natürlich einfache Heldenerzählungen heraus.
Und inmitten dieser ganzen Gewalt und dieser großen historischen Konflikte entspinnt sich dann die Liebe zwischen Zingerer und Matthias. Trotz Standesgrenzen, trotz der Gefahr.
Richtig, das ist der Kontrapunkt. Ihre Beziehung, ihre geheimen Treffen, auch die Bedeutung der Flöte, die Matthias spielt und die später zu einem Kommunikationsmittel wird, als er im Gefängnis sitzt.
Ah, die Flöte spielt eine Rolle.
Ja, und sie träumen sogar von einer gemeinsamen Flucht auf geflügelten Pferden, Pegasi. Das ist natürlich ein starkes Symbol für ihre Sehnsucht nach Freiheit und Transzendenz inmitten dieser bedrückenden Realität.
Aber die Realität holt sie ein, nehme ich mal stark an.
Unweigerlich. Die Gewalt eskaliert, Ritter Fritz startet einen Rachefeldzug, Matthias muss fliehen, landet schließlich in Erfurt, kämpft sich da irgendwie durch, kehrt aber aus Sehnsucht nach Zingerer zurück nach Coburg trotz aller Gefahren.
Und das wird ihm dann zum Verhängnis.
Genau. Er wird verhaftet.
Verhaftet?
Ja.
Warum?
Ja, und zwar unter falschem Verdacht wegen Mordes an eben jenem Ritter Fritz, der aber wohl von einer anderen Figur im Streit getötet wurde. Aber Beweismittel wie seine Flöte und Briefe werden gegen ihn verwendet.
Oh nein.
Es gibt zwar einen Fluchtplan, Matthias entkommt sogar kurzzeitig, aber Zingerer wird gefasst und das Ende ist, tragisch. Beide werden gemeinsam hingerichtet. Ein sehr eindringliches Bild am Schluss ist wohl Zingerers Mutter, die bei der Hinrichtung tanzt. Ein Akt der Schmerz, Trauer, aber vielleicht auch eine Form von unzerstörbarem Lebenswillen oder Widerstand ausdrückt.
Puh, das geht wirklich unter die Haut. Und wenn man das jetzt mal zusammenführt, diese Geschichte und die Analyse des Autors von vorhin.
Dann sehen Sie, wie dieser Roman exemplarisch für Unwers Projekt steht. Die Machtkritik ist ja offensichtlich. Die Willkür der Herrschenden wie Fritz. Die komplexen Rollen von Kirche und Reformation.
Klar.
Das Thema Heimatlosigkeit und Zugehörigkeit spiegelt sich in Zingerers und Matthias' Erfahrung wider. Die Suche nach Freiheit ist überall präsent im Aufstand der Bauern, in Matthias' spiritueller Reise, in Zingerers Sehnsüchten und in ihrer Liebe selbst, die ja versucht, Grenzen zu sprengen.
Diese Liebe wirkt dann fast wie so ein kleiner Funke Hoffnung oder individueller Widerstand in dieser brutalen Welt, wird aber letztlich dann doch zerrieben.
Genau. Was vielleicht auch etwas über die Chancen von individueller Freiheit und Glück in repressiven Systemen aussagt. Zumindest in Önfers literarischer Welt. Es ist keine einfache Botschaft, sondern eine, die die Härte der Realität eben nicht ausblendet.
So, was bedeutet das alles jetzt für Sie als unseren Zuhörer? Für mich verdichtet sich da wirklich das Bild eines Autors, Mehmet Önver, der historische Stoffe und Figuren am Rande der Gesellschaft nutzt, um ganz grundsätzliche, universelle Fragen zu verhandeln. Was ist Freiheit? Wie funktioniert Macht? Wo finden wir Zugehörigkeit in einer, ja, chaotischen Welt? Und welche Rolle spielen Glaube und Leidenschaft? Das ist definitiv mehr als nur ein historischer Roman oder Migrantenliteratur.
Ich stimme absolut zu. Das Werk, so wie es Ihre Quellen beschreiben, fordert heraus. Es zwingt uns, über die Komplexität von Geschichte nachzudenken, gerade bei so aufgeladenen Themen wie Reformation und Bauernkrieg und die menschlichen Kosten hinter den großen Ereignissen zu sehen.
Ja.
Die multiperspektivische Erzählung in Zingerern, Aschke, ist dabei ein wichtiges Mittel, um einfache Urteile zu vermeiden und stattdessen kritisches Denken über Motive und Geschichtsschreibung anzuregen. Das gilt für damals wie für heute, finde ich.
Fassen wir also die Kernerkenntnis für Sie zusammen.
Mehmet Ünver ist ein Autor, der keine Angst vor den dunklen Ecken hat, weder in der Gesellschaft noch in der menschlichen Psyche. Er nutzt Geschichte nicht zur Flucht, sondern als Brennglas für Fragen, die uns auch heute noch umtreiben. Ein fordernder, aber sicher lohnender Autor, wenn man bereit ist, sich auf seine Welt einzulassen.
Und vielleicht noch ein Gedanke zum Weiterdenken für Sie.
Die multiperspektivische Erzählung in Zingereinen-Aschke ist dabei ein wichtiges Mittel, um einfache Urteile zu vermeiden und stattdessen kritisches Denken über Motive und Geschichtsschreibung anzuregen. Das gilt für damals wie für heute, finde ich.
Fassen wir also die Kernerkenntnis für Sie zusammen. Mehmet Ünver ist ein Autor, der keine Angst vor den dunklen Ecken hat, weder in der Gesellschaft noch in der menschlichen Psyche. Er nutzt Geschichte nicht zur Flucht, sondern als Brennglas für Fragen, die uns auch heute noch umtreiben. Ein fordernder, aber sicher lohnender Autor, wenn man bereit ist, sich auf seine Welt einzulassen.
Und vielleicht noch ein Gedanke zum Weiterdenken für Sie? Er verweigert quasi die einfachen Narrative.
Stimmt.
Zählen. Oder wie sie uns in Romanen wie diesem erzählt wird, unser Verständnis von heutigen Konflikten um Macht, Glauben und soziale Gerechtigkeit. Gibt es da vielleicht Parallelen in der Komplexität, die wir oft übersehen?
Eine Frage, die definitiv nachwirkt. Wir danken Ihnen herzlich, dass Sie uns die Quellen für diese eingehende Betrachtung zur Verfügung gestellt haben und uns ermöglicht haben, heute gemeinsam mit Ihnen in die Welt von M. Mehmet Ünver einzutauchen.